Wem die Folge mit Franziska von Hardenberg gefallen hat, ihr seitdem oder eh schon auf Instagram folgt, dem wird ganz sicher der Name Und Gretel nicht ganz unbekannt vorkommen. Und Gretel steht für natürliche und organische dekorative Kosmetik und eröffnet damit ein Türchen auf dem Markt, das es so bisher noch nicht gab. Man kann sich vorstellen, dass die Vorbereitung einer solchen Revolution, sich nämlich absolut zusatzstofffreie Kosmetik auf seine Haut, seine Augen, sein Gesicht, die Lippen und Wimpern aufzutragen, nicht von heute auf morgen aus dem Boden zu stampfen ist. Nein, es dauerte ganze 6 Jahre Vorbereitung und da wurde ich in meiner Vorbereitung hellhörig. Denn das ist doch der lebende Beweis dafür, dass man an sein Produkt glaubt und dafür brennen kann. Wenn man so viel Sorgfalt an den Tag legt, bis man endlich am Markt erscheint. Stefanie Dettmann hat zudem 2 Kinder bekommen, eins mitten in der Gründungsphase und das zweite dann 1 Jahr nach dem Launch. Was diesbezüglich die Unterschiede in der Organisation von Baby und Business sind und wie sie das alles mit einem Mann vereint, der eine etwas andere Art von normalen Arbeitszeiten hat, erzählt sie mir in diesem Gespräch, dass wir damit beginnen, wie die Idee von Make-up-Artist Christina überhaupt in Stefanies Leben trat, die bis dahin nicht nur jahrelang, sondern auch sehr erfolgreich in der Werbung gearbeitet hat. Viel Spaß in dieser Folge von The Mumpany mit Stefanie Dettmann von Und Gretel.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Nicht nur der Name klingt märchenhaft von euch, sondern auch die Story dahinter. Wie du zu Christina kamst und wie Christina zu dir kam. Ich weiß, du hast es bestimmt schon einige Male erzählt, aber kannst du uns die berühmte Balkonszene noch einmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen?
Na klar, vor allem, weil sie wirklich nicht inszeniert ist, sondern es hat sich wirklich so zugetragen. Christina war die Freundin meines damaligen Nachbarn und wir sind uns immer so im Flur begegnet und so weiter und so fort und haben immer gesagt, ja los, lass mal irgendwie mal was trinken gehen. Und das haben wir aber irgendwie nie gemacht, weil wir beide immer super busy waren. Also sie als Make-up-Artist und fotografiert hat sie zu der Zeit noch und ich in meinem wunderbaren Werber-Hamsterrad. Ja. Und dann trug es sich tatsächlich so zu, dass ich an einem Sonntagnachmittag ungefähr so einen Slot von 1 Stunde hatte. In der bin ich von der Agentur mal kurz nach Hause geradelt, habe die Wäsche auf dem Balkon aufgehangen und da rief Christina und sagte so, Mann, Steffi, jetzt komm mal rüber und so, hier Aperol Spritz, ich muss dir mal was zeigen. Und ich sagte so, okay, pass auf, ich habe genau 1 Stunde, irgendwie, dann muss ich zurück in die Agentur, ich komm rüber. Und dann haben wir Aperol Spritz getrunken und ihr jetziger Ex-Freund, aber damaliger Freund, saß mit am Tisch und sie erzählte mir, du weißt du was, ich habe hier gerade, wir arbeiten an so einer Idee, ich will irgendwie dekorative Kosmetik machen, die aber komplett natürlich ist, aber genauso geil wie die konventionelle und so. Ja, und dann guckte ich sie so an und sagte, wie, gibt's das nicht schon? Und ich muss echt sagen, auch das muss ich einfach immer dazu sagen, weil es so eine krasse Erkenntnis war. Mhm. Ich finde, geile und tolle Ideen erkennt man daran, dass man denkt, es gibt sie schon. Ja, ja. Also, dass die so naheliegend sind. Und dann denke ich immer, wenn es für mich eine Relevanz hat, dann hat es für ganz viele eine Relevanz. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, finde ich mega, musst du irgendwie unbedingt machen. Und genau, den Namen hatte sie damals schon. Und den fand ich natürlich auch super klasse. Also muss ich sagen, gerade aus Werbersicht. Ja. Und Gretel, wie nochmal? Alle immer so. Ja. Und dann so, ja und? Weil in der Sprachwissenschaft das Wörtchen und zu Gretel gehört. Ja, wenn man es ausspricht, Hänsel und Gretel. Und ich habe dann später noch Berlin dazu addiert, weil ich das extrem wichtig fand. Aber so hat es sich zugetragen. Und dann haben sich aber unsere Wege auch wieder entzweit. Ich bin wieder zurück ins Agenturgeschäft und Christina hat weiter ein bisschen rumgewurschtelt und dann sind wir uns nach ein paar Monaten wieder begegnet.
Das finde ich besonders spannend, weil ich weiß nicht, ob du an Schicksal glaubst, aber irgendwie
doch, voll.
Es ist Fügung, Schicksal, was auch immer. Ihr seid euch wieder begegnet und du hast gefragt, was ist eigentlich passiert mit deiner ganzen Idee und so weiter und so fort und bei einem Update hat sie dich innerhalb kürzester Zeit überzeugen können, doch mit einzusteigen. Meinst du, sie hatte das schon so ein bisschen im Kopf oder hatte sie dich schon so, war das wirklich eine spontane Idee von ihr oder dachte sie schon damals, ach, irgendwie cool mit ihr zusammen?
Du, also so im Nachhinein, ich glaube, es war so ein bisschen ausgelöst dann auch durch die letzten Wochen und Monate, wo sie da irgendwie durch so einen Prozess ist, auch durch diese Trennung und einfach, sie hat ja zu mir auch gesagt, du, ich habe einfach gemerkt, ich bin Kreative, aber ich brauchst du jemanden wie dich, so.
Ja.
Und dann war das sicherlich auch aus einer Intuition heraus und ganz klar auch eine Fügung, dass man sich genau da wieder über den Weg gelaufen ist.
Und ist es wirklich wahr, dass du in dieser Sekunde beim Kaffee oder Tee oder was ihr davor, ich hatte vielleicht auch Aperol Spritz erneut.
Leider nicht, aber später auch.
gesagt hast, ja, okay, ich mach's, ich bin dabei.
Du, das war tatsächlich. Also wir waren wirklich in so einem kleinen portugiesischen Café und ich trinke ja keinen Kaffee, ich trinke nur Tee. Ja. Und wir haben getrunken und ich war damals zu einem Zeitpunkt, also es war so ein Zeitpunkt, da kam ich gerade aus Japan zurück, weil mein Mann Musiker ist und ich hatte den begleitet auf so einer Tour. Und ich war, sage ich mal, so vom Gefühl her eh an so einem Punkt, wo ich wusste, wir würden heiraten dann ein paar Monate später. Und ja, ich wollte irgendwie in meinem Leben was anderes machen. Ich habe Werbung geliebt und gelebt, aber ich hatte so Bock, was Eigenes, Cooles zu machen. Und als, kann ein kleines Traumata gerne mit dir teilen, oder hast du davon schon gehört?
Oh. Ich habe schon davon gehört, aber Gott, ich glaube, meine Zuhörer vielleicht nicht. Doch, bitte, sag es unbedingt gerade jetzt.
Ich wollte Masken, also wirklich Masken, als Werbeflächen anbieten. Weil in Japan überall sah man diese sterile Masken. Ja, es wäre ein schönes Business geworden. Sprechen wir nicht weiter drüber, sondern über die andere Fügung. Und als sie mich quasi gefragt hat, hey, hast du nicht Bock, das mit mir zu machen, war das in dem Augenblick für mich tatsächlich so, ja, darauf habe ich Bock. Also es ist ja oft so dieses, man hat schon so eine Bereitschaft, eine innere natürlich. Und in dem Augenblick war mir irgendwie klar, ich habe super Bock überhaupt auf dieses Thema. Ich habe mega Bock, eine eigene Marke aufzubauen. All das, was ich irgendwie jahrelang für andere gemacht habe, hatte ich einfach Lust für mich oder für uns hier, für unseren Laden zu machen. Ja.
Du hast aber zu dem Zeitpunkt fest angestellt gearbeitet, richtig?
Richtig, ich war Geschäftsführerin zu dem Zeitpunkt.
Sogar das.
Genau, genau.
Wie stellt man sich das vor? Du gehst nach diesem Treffen zurück nach Hause zu deinem Mann oder zukünftigen Mann und sagst, du, ich habe mir überlegt, ich schmeiße alles hin. Wie findest du?
Ja, genau.
Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ungefähr so war's. Und er guckt mich so an und sagt, so echt? Ich so, ja, voll. Ich weiß, das ist richtig. Und da hat er zu mir gesagt, hey, wenn das genau dein Ding ist, dann mach das. Ja. Dann mach es.
Ja. Mega. So, und jetzt hast du auch gesagt, ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man denkt, wieso gibt es das noch nicht? Das muss doch schon geben. Kann aber auch manchmal dazu führen, dass man denkt, okay, wenn es das noch nicht gibt, dann hat es einen Grund. Es ist zu schwer, es ist nicht machbar.
Ja.
Du musst, glaube ich, einmal kurz ausholen und ein bisschen genauer erklären, was ihr euch da vorgenommen habt. Und fangen wir damit an. Was habt ihr euch noch vorgenommen?
So, also wir wollten vor allem mit diesen ganzen Kompromissen im Kopf, wenn es ums Thema dekorative Naturkosmetik geht, aufräumen. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, damals noch, das war ja noch sehr viel früher, wenn es um Naturkosmetik ging, heute ist es immer noch so, denken die Leute an allererstes an Pflege. So, an Cremes und so weiter. Dann sagt man, nee, nicht Cremes, sondern Schminke oder Schnieke Schminke, wie die BZ mal getitelt hat. So. Ja. Das heißt, wenn wir uns daran erinnern, ich war 15, da hat meine Mama mir einen Hauschka-Puder auf mein Bett gelegt und hat gesagt, hier, guck mal, das ist auch natürlich und so. Ich so, entschuldige bitte, Mama, das würde ich doch niemals finden. Also für mich kommt nur, ich spare auf Chanel. So. Und dann irgendwann in den späteren Jahren, als man dann auch wusste, wie irgendwie Kosmetik ja auch wirkt und so weiter, ist es ja immer noch so, dass die Menschen zwar, wenn es um Food geht, wenn es um den Bereich Food, dass man sich genau überlegt, was isst man, und Bio ist immer wichtiger, ist in der Masse irgendwie angekommen. Aber wenn es um dekorative Kosmetik geht, da steht an allererster Stelle wirklich die Performance. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung an dekorative Kosmetik, die muss haften, die Farben müssen brillant sein, lange haltbar, es muss mich einfach schöner machen. So. Und wenn man da dann an die Ersten denkt, die das auf natürlicher Basis gemacht haben, dann denkt man an Farben, die nicht so performen, eher Erdtöne, gern auch mal Glitzer überall irgendwie drin. Das Packaging war irgendwie nicht sexy und die Performance war wirklich einfach nicht cool. Und wir sind quasi angetreten, um den Beweis zu liefern, dass zeitgemäßes Make-up heutzutage komplett natürlich sein kann und eigentlich muss. So, also wir stehen den konventionellen in nichts mehr nach. Die Sachen haften, es ist eine hohe Pigmentierung, es ist eine hohe Performance. Unsere Sachen sind sogar alle HD-tauglich. Also das war so der, das war im Prinzip so der Starting Point zu sagen, okay, diesen Beweis treten wir an und damit wollen wir die Welt auch ein bisschen schöner und besser machen.
Genau, und ihr habt eure GmbH gegründet im März 2010. Und jetzt muss man nicht viel spoilern, um zu sagen, ihr habt es geschafft, das umzusetzen. Aber wie geht man daran? Also Christina war nicht ganz branchenfremd. Sie hat mit dieser Art von Produkten schon gearbeitet oder kannte Produkte und wusste, worauf sie hin will. Du konntest sicherlich einige Learnings aus deiner jahrelangen Erfahrung in der Werbung anwenden, aber trotzdem habt ihr ja noch nie solche Kosmetik selber hergestellt. Fängt man da an zu googeln oder was macht man als allererstes?
Ja, wir haben natürlich, also Christina kam klar aus dem Produkt, ich komme eben aus der, genau, aus dem Marketing. Wir haben tatsächlich angefangen, Produzenten zu suchen. Natürlich gibt es ja auch die Biofach und so, wir sind dann auch auf die Messe gegangen und haben wirklich durch Fragen, durch irgendwelche Connections, Netzwerke versucht, an die Produzenten ranzukommen, um mit denen ja überhaupt mal dieses Thema anzugehen und zu sagen, hey, das, was ihr da produziert, könnt ihr das nicht auch natürlich produzieren und vor allem bei uns ja auch noch zertifiziert. Also es ist nicht nur irgendwie natürlich, sondern es hat einfach dieses Zertifikat dazu. Es ist zertifizierte Naturkosmetik so. Und das war schon eine Reise, die war super spannend. Und wir haben dann auch jemanden gefunden, der uns da sehr tatkräftig zur Seite stand und haben dann erstmal angefangen, mit den Produzenten zu gucken, kriegen die das überhaupt hin? Weil das kannten die so vom Briefing her natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht.
Ja, und woran lag das? Also jetzt mit dem Wissen, das du heute hast, was ist so viel einfacher, das nicht so zu machen? Ist es der Preis, das Geld?
Es ist eine Summe aus allem. Also A, haben wir einfach viel, viel längere Vorlaufzeiten und Produktionszeiten. So, dadurch, dass bei uns auch immer wieder Stabilitätstests gemacht werden, sobald sich irgendwas an der Textur ändert. Wenn du das Konventionelle nimmst, dann hast du ja auch so Stabilisatoren. Du musst dir das wie so einen großen Topf vorstellen, dann ist da eine Farbe rot drin. Und wenn man dann irgendwie entscheidet, ach, man möchte doch ein bisschen dunkelroter, dann wird da einfach Farbe reingekippt und dann wird einmal umgerührt und dann wird trotzdem abgefüllt. Und bei uns ist das ein sehr, sehr viel komplexerer Prozess als solches. Genau. Also und von daher, und es gab auch jahrelang, hatten die Konventionellen und auch die Produzenten es gar nicht nötig, sich an dieses Thema ranzugetrauen und sich damit wirklich ja, sage ich mal, schon eine neue Challenge auch zuzulegen im Sinne von Rohstoffe. Die Rohstoffe sind natürlich auch, werden anders gesourced als irgendwie, sage ich mal, chemische Substanzen, ne, die irgendwie so im Labor hergestellt werden. Also diese ganze Komplexität, die dieses Thema Naturkosmetik mit sich bringt, davon haben viele bewusst am Anfang einfach die Finger gelassen und es lief ja auch so, sage ich mal.
Ja, das heißt, diese ganze Vorbereitung, die Entwicklung einzelner Produkte und die Produktpalette ist ja mittlerweile sehr groß, war sicherlich am Anfang nicht sofort. Das bedarf ja einiger Zeit an Vorbereitung und ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du richtig unterteilt hast in Geschäftsführung, in Gründerphase oder Gründungsphase und dann sozusagen Start des Launches in Anführungsstrichen.
Ja, also wir haben das Ganze 6 Jahre lang vorbereitet. Ja. Also das ist aber inklusive Finanzierung, inklusive, wir haben ja die ganze CI entwickelt, das Packaging, die Produktion, die eben natürlich mit den größten Teil darstellt und Genau,
das sind ja ganz viele Aspekte, die du auch aus deinem vorigen Leben sozusagen als Werberin auch kanntest und sicherlich auch das Netzwerk nutzen konntest, was du dir bis dahin aufgebaut hattest. Ne?
Ja.
Das heißt, du hattest wahrscheinlich schon eine Ahnung davon, dass das hier und da länger dauern kann, dass so eine mal eben kurz Logo-Entwicklung einfach Zeit kostet und man sich ja auch sicher sein will, gerade wenn es das eigene Baby ist.
Absolut.
Aber habt ihr mit 6 Jahren gerechnet?
Nein, haben wir nicht. Also 6 Jahre hätte ich auch nicht gedacht, aber es war dann auch unsere deutsche Gründlichkeit und ich sag mal auch den Anspruch, den wir hatten. Also für uns stand immer das Produkt und die Marke im Vordergrund. Das ist ja heute oftmals bei auch sehr erfolgreichen Launches anders. Da steht dann die Gründerin oder der Gründer im Vordergrund. Das Produkt ist noch gar nicht so weit, aber man pusht es irgendwie schon. Es wird im Prinzip fast alles nur noch online irgendwie gelauncht. Wir sind ja noch wirklich im Offline gestartet, ganz bewusst im stationären Einzelhandel, wo man das Produkt und die Marke fühlen, riechen und erleben konnte. Also das war schon mal ein ganz anderer Start. Und man muss schon sagen, ich meine, das ist ein Haifischbecken, in dem man sich tummelt. Und wir wollten einfach sicher gehen, dass wir wirklich zu 200%, 300%, da auch gleich von Anfang an mithalten können. Weil es gibt einen Schuss, den man im Prinzip hat. So, und der sollte einfach sitzen. Und von daher, 6 Jahre sind eine lange Zeit, aber es ist auch super viel passiert. Und letztendlich war jeder Umweg, sage ich mal, war der richtige Weg zum Ziel.
Ja, rückblickend ist das manchmal ja total sinnvoll und es erklärt sich alles. Wenn man aber drinsteckt, fühlt es sich manchmal unfassbar lang an. Wie habt ihr euch da durchgewuselt? Also habt ihr schon, hast du nebenbei noch gearbeitet? Wie hast du dich finanziert? Wie habt ihr euch motiviert an Tagen, wo man dachte, oh, es ist unfassbar lang, machen wir hier das Richtige oder brechen wir lieber ab?
Also darum finde ich das ja immer toll, wenn man mit mehreren gründet oder mit einem oder auch mehreren, dass man dieses Leid teilen kann, beziehungsweise wenn einer schlecht drauf ist, dann ist der andere gut drauf und zieht einen wieder so irgendwie am Schopf nach oben. In den 6 Jahren habe ich persönlich mich nur auf Unkredit konzentriert. Gott sei Dank, ich hatte das große Glück, dass mein Mann zu der Zeit einfach auch viel gearbeitet hat und mir das ermöglicht hat und mich da quasi mitfinanziert hat. Zudem habe ich in der Zeit dann auch mein allererstes Kind bekommen.
Ja.
Genau. Und Christina hat immer weitergearbeitet als Make-up-Artist, was super war, um die Produkte natürlich dann auch gleich zu testen. Wir sagen ja immer, wurde getestet an Models und Schauspielern und Familie, aber nie an Tieren.
Ja, sehr gut. Jetzt muss man dazu sagen, dass du hast vorhin schon angedeutet, Christina, die noch nicht mal echte Nachbarin, sondern angehängte Nachbarin sozusagen war. Das heißt, ihr kanntet euch so vom Balkon zu Balkon, aber ihr wart nicht im klassischen Sinne Freundin. Wie ist das, mit jemandem zu gründen, von dem man gar nicht richtig weiß, funktionieren wir? Wie reagiert der andere in Stresssituationen? Man lernt sich ja sehr stark kennen wahrscheinlich. Habt ihr da auch vielleicht mal auf externe Coaching-Hilfe oder sowas zurückgegriffen?
Haben wir auch gemacht. Also es ist eine spannende Frage und ich glaube, es ist auch eine wichtige Frage, gerade wenn man gründet. Ich glaube, mit Freunden zu gründen, birgt genauso eine Gefahr wie mit jemandem, den man nicht wirklich einschätzen kann. Was im Endeffekt besser ist, kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe ja noch nie wirklich mit Freunden gegründet. Und bei uns war es schon so, dass wir uns ab einem gewissen Zeitpunkt Verstärkung geholt durch einen Coach, einfach um gewisse Dinge zu vermitteln. Ich würde aber jedem von Anfang an eigentlich empfehlen, sich von einem Coach begleiten zu lassen, einfach weil so viele Dinge auf einen zukommen, also gerade wenn man es eben jetzt nicht schon, was weiß ich, 2-3 Mal gemacht hat, sondern man ja quasi jeden Tag neuen Herausforderungen sich stellen muss und da jemanden zu haben, der einen begleitet und dann auch irgendwo vermittelt oder eben auch teilweise übersetzt, ne, so, finde ich super hilfreich. Also ja, es ist eine Herausforderung immer gewesen. Also ja.
Und war ihr bewusst, dass in dir vielleicht parallel zu diesem gemeinsamen Baby auch noch der eigene Kinderwunsch schlummert?
Ach so, das wusste sie. Ja, ja. Das war immer klar, dass ich.
Das heißt, sie war nicht überrascht, als du dann gesagt hast.
Nein, gar nicht. Und hat sich. Nee, gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Nee.
Wo wir heute schon mal beim Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit und Schönheit sind, möchte ich euch gern wieder auf den Supporter dieser Folge aufmerksam machen. Denn das ist Everyfoods. Wir lernen ja bereits heute durch von Gretel, wie wichtig es doch ist, was wir auf unseren Körper auftragen. Ebenso wichtig ist natürlich, was wir in unseren Körper füllen. Und damit sind wir eigentlich direkt bei den Dingen, die auch Every so wichtig sind. Alle Produkte sind 100% pflanzlich. Alle Zutaten werden sorgfältig ausgewählt, reif geerntet und dann schockgefroren, um sie optimal frisch zu halten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tiefkühlprodukten sind Every-Produkte völlig frei von Zusatz- oder Konservierungsstoffen. Nichts Künstliches oder Chemisches, was dir oder den Kids schaden könnte. Und ohne dass man selbst darauf achten müsste, liefern alle Produkte eine erstklassige Kombination aus komplexen Kohlenhydraten, wertvollen Proteinen und gesunden Fetten und Ballaststoffen. Ich weiß, dass Tiefkühlware bei einigen noch ein nicht ganz so richtig gutes Image hat, aber das muss nicht sein. Und vor allem, wenn man erstmal festgestellt hat, wie sehr Every zugleich uns Müttern, ob jetzt im Homeoffice oder einfach mit den Kindern zu Hause, den Alltag erleichtern kann und dabei ein gutes Gewissen auf den Tisch zaubert. Denn darum geht es ja auch in meinen Gesprächen immer wieder, um das gute Gewissen. Also, mit Every habt ihr es. Wer es ausprobieren möchte, der erhält mit dem Code MUMPANY, den ihr online eingeben könnt, eine Bowl gratis bei einer Bestellung von einer 6er oder 8er Box. Den Link, den Code und alle Infos findet ihr auch nochmal in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zurück zu Stefanie Detmann von Und Gretel. Ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, dass das Kinderkriegen sich bei dir beruflich gesehen zweimal sehr unterschiedlich angefühlt hat. Denn dein erstes Kind ist eben in dieser Gründungsphase gekommen und konnte deutlich besser von dir integriert werden, sozusagen, als beim zweiten Mal. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das beim ersten Mal anfühlte.
Das stimmt. Du, beim ersten Mal war, das war so pure Euphorie, weil wir natürlich, das Business ja parallel aufgebaut haben, aber das muss man sich halt so vorstellen, wir hatten noch kein Büro, wir hatten keine Angestellten, wir hatten die Firma gegründet, aber haben im Prinzip bei Christina entweder in der Küche oder bei mir, bei uns irgendwie in der Wohnung gearbeitet. Und ich hatte meine Tochter, also ich hatte zwei wunderbare Schwangerschaften, das muss ich dazu sagen, in denen es mir einfach super ging.
Ja.
Und als sie dann da war, hatte ich sie einfach immer dabei. Also so, wie man sich das eigentlich immer so wünscht. Also ich war eben auch natürlich irgendwie so, ich wollte beides. Und das konnte ich irgendwie ganz wunderbar vereinbaren miteinander. Klar, vor allem dann auch so in diesem Alter. Und von daher ist sie und Gretel so parallel, sind sie so zusammen gewachsen, sag ich mal.
Und, sie heißt aber nicht Gretel, oder?
Doch, nee, Quatsch. Mit Zweitnamen. Nee, sie heißt Kalea. Kalea Lova heißt sie, genau. Das ist aber eine kleine Gretel. Ja, genau. Inzwischen schon 9. Das war bei ihr so. Genau, und das war irgendwie ganz toll. Und dann wusste ich irgendwie, klar, wenn ich ein zweites Kind bekomme, wird natürlich die Situation eine andere sein, weil wir hatten dann Büroräume, wir hatten Angestellte. Und als ich mit Indigo schwanger war, also er ist ja 2016 dann im Februar zur Welt gekommen, war das im Prinzip es war das erste Jahr. Und jeder, der jemals ein Unternehmen gegründet hat, weiß, dass diese Anfangsjahre eine Achterbahn sind, nicht nur der Gefühle, sondern von allem.
Ja.
Und also es war nicht der perfekte Zeitpunkt, aber was ist schon der perfekte Zeitpunkt? Und ich habe mich irre gefreut, aber ich habe es mir auch so ein bisschen schön geredet, muss ich gestehen. Ich habe dann so gedacht, hey, ich habe so ein schönes Büro und dann haben wir einen Laufstall da irgendwie implementiert. Dann haben wir eine Wickelkommode, also eine ausklappbare, an der Wand angebracht. Also es war alles so herrlich hergerichtet. Und dann bin ich da ins Krankenhaus eingecheckt irgendwie. Aus medizinischen Gründen habe ich 2 Kaiserschnitte gehabt, dann konnte ich das natürlich auch gut planen. Und bin auch sehr schnell dann wieder so nach 5 Wochen zurück ins Büro. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass sich das nicht so gut miteinander vereinbaren lässt, wie ich dachte.
Ja, weil einfach zu viel auf dem Schreibtisch und zu viel in der Windel.
Ja, und es war dann einfach, und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich zu Hause bin. Ne? Ich meine, jetzt in diesen ganzen Corona-Zeiten hat sich das mit Remote sowieso geändert, aber komme ich aus so einer Zeit, wo man wirklich immer so eine Präsenz auch haben musste. Und dann war bei uns damals auch wirklich Präsenz angesagt, weil es so viele Dinge gab, die man einfach mal schnell handeln musste. Und wir waren auch gar nicht so aufgestellt wie heutzutage, sage ich mal technisch. Und dann saß ich da, habe irgendwie gestillt, während ich im Prinzip eine Telefonkonferenz hatte. Dann hat das Handy geklingelt. Der Kleine war total nervös, ist ja logisch, kam überhaupt nicht zur Ruhe. Dann hat noch Christinas Hund gebellt und dann war irgendwie Thermik. Und da musste ich schmerzvoll dann irgendwie erkennen, okay, du musst dich jetzt entscheiden, wie kriegt man das irgendwie hin? Und Gott sei Dank war mein Mann, ist der zu der Zeit ein bisschen kürzer getreten und wir hatten eine wunderbare Kinderfrau, Nanny, eine Brasilianerin, die schon Jahre davor bei uns war, war Babysitterin auch von Kalea, die dann gesagt hat, komm, pass auf, ich mache das Fulltime, ich komme und ich helfe euch da. Und ohne sie hätten wir das auch gar nicht geschafft.
Ja.
Und dann war es so ein bisschen die Situation, die ich immer nicht schön fand, wenn ich es irgendwo gesehen oder gehört habe. Ich saß im Büro und der Kleine kam dann zum Stillen und dann war er noch kurz da und dann ist er aber wieder gegangen. Ich meine, dann wurde er durch den Park geschoben. Er hatte es schön, aber als Mutter war das ziemlich hart, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Auf der anderen Seite weiß ich von dir auch, dass dich dein Job total erfüllt und glücklich macht. Von daher ist es dann immer so ein bisschen das Abwägen. Es hätte dich wahrscheinlich auch nicht erfüllt, zu Hause zu sitzen und zu denken, ach, hätte ich mal. Ne?
Genau, und vor allem nicht, also wenn das jetzt ein florierendes Business gewesen wäre, aber um ehrlich zu sein, flog uns der Laden irgendwie halb um die Ohren und ich wusste einfach, ich würde diese Ruhe gar nicht finden, zu Hause zu sitzen und mich jetzt ausschließlich dem Kind zu widmen. Und von daher, du merkst, ich habe immer noch, ja, es weckt viele Emotionen und ich versuche immer noch damit Frieden zu schließen, es ist ein Struggle, aber ich habe ihn bewusst auch selber dann so gewählt. Ich habe irgendwann auch gesagt, es war die Entscheidung und die Entscheidung war auch richtig. Das ist ja, ich habe neulich in so einem Clubhouse-Talk auch, hatten wir auch nochmal so das Thema, dass, ja, es erfüllt einen einfach, es erfüllt mich dieser Job, es erfüllt mich dieses Unternehmen und das irgendwie in so eine gewisse Balance zu bringen, ist einfach so eine tägliche kleine Herausforderung.
Ja, ja. Jetzt habt ihr das ganze Unternehmen ja von Anfang an, hast du eben schon auch schon angedeutet, professionell aufgezogen. Und das bedeutet, dass man auch externe Finanzierungsmöglichkeiten nutzt und nicht nur die eigenen. Hast du da auch irgendeine Art von Druck gespürt? Haben die vielleicht mal nachgefragt und gesagt, also sowohl in dieser Vorbereitungszeit von 6 Jahren, sag mal, passiert hier noch was, als auch mit dem Thema Babys?
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Aber das liegt auch daran, dass wir von der Finanzierungsstruktur, wir waren ja privat quasi finanziert. Wir hatten nie ein VC drin. Wir hatten die Berliner Volksbank als Partner und die Berliner Volksbank ist ein wirklicher Partner. Ich bin inzwischen auch im Beirat, die sich immer extremst partnerschaftlich verhalten haben. Und der Kreis an Investoren, viel Family and Friends auch drin, hat uns eigentlich immer supported und nie dieses klassische, diesen Druck aufgebaut. Also das war, nee, diese Erfahrung oder auch mit Kindern, es war im Mensch toll und Steffi und so, das war alles, das muss man sich sehr familiär eher vorstellen, als dass da jetzt so eine, so Investoren dahinter stehen, die einen so, die natürlich dann hier und Wachstum und wie viel Prozent und warum kommt das nicht und das nicht. Also das war eher alles sehr unterstützend und eher wohlwollend.
Ich glaube, das ist ein großes Glück und ein großer Segen, den ihr euch natürlich auch selber erarbeitet habt. Ihr habt euch ja selber ausgesucht, mit dem ihr zusammenarbeitet. Und den Clubhouse-Talk, den du gerade angesprochen hast, dem habe ich natürlich auch gelauscht. Da waren ja einige große, vorwiegend Berlinerinnen, die große Dinge gegründet haben. Und vorwiegend, ich will jetzt gerade nicht beschwören, aber die allermeisten waren tatsächlich auch Mütter mittlerweile.
Ja.
Und ich glaube, Lea Kramer war es, die sagte, es gibt, also sie selber wäre eine Person, die nicht unbedingt mit der Leidenschaft, also Leidenschaft natürlich für das Unternehmen an sich, als Unternehmerin an sich antritt, aber für das Thema nicht unbedingt brennen muss, sondern das Unternehmen an sich sozusagen so in den Mittelpunkt stellt. Ja. Und du hast eher die Seite eingenommen zu sagen, nee, ich funktioniere da anders.
Ja.
Und das zeigt mal wieder, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Ich brenne für mein Thema selbst. Und ich habe ein Zitat von dir gelesen, das fand ich wunderbar. Das ging irgendwie so ähnlich wie, das ist hier keine schnelle Nummer, sondern das ist die ganz große Liebe. Das fand ich herrlich, weil ihr nämlich auch ein Produkt habt, finde ich, was sehr emotionalisierend sein kann, wenn es gut gemacht ist.
Ja. Das ist es. Also, und ich muss auch sagen, also wir sagen immer, diese Liebe, die wir haben zu unseren Produkten und zu der Marke, die wird so geteilt und die bekommen wir so vielfach zurück. Also ob das irgendwie von Kundinnen ist, die uns einfach was Liebes schreiben oder ob es die Bewertung ist der Produkte. Ja. Also es hat so, man würde ja nie von seiner Marke behaupten, dass es eine Love-Brand ist, aber irgendwann sagte man uns das einfach und das ist sowieso die allerschönste Bestätigung. Also dass diese Liebe geteilt wird und zurückkommt und so. Und das war auch immer das, warum ich gesagt habe, hey, Werbung war immer mein Leben und es war irgendwie alles toll, aber wenn man ganz ehrlich ist, wir haben teure TV-Spots gemacht und Leute dazu gebracht, Geld auszugeben für was sie gar nicht brauchen. Mhm. Und jetzt bin ich einfach so überzeugt und weiß, dass man braucht und Gretel, weil es einfach so gut tut.
Ja.
Und es macht einen schöner und es macht die Welt besser, von daher. Ja.
Wann würdest du sagen, ist auch dieses Gefühl eingetreten, dass du gesagt hast, ja, wir sind auf dem richtigen Wege gewesen, wir können jetzt ernten, was wir gesät haben und wir sind tatsächlich erfolgreich?
Also das war schon von der, ich sag mal so, wir haben schon diese klassischen 5 Jahre gebraucht, kommend natürlich auch oder basierend auf einer Strategie, die wirklich stationärer Einzelhandel war. Und wir haben ja auch den Online-Fachhandel als solchen eher außen vor gelassen, Ketten auch. Und der Druck natürlich auf dem Handel und dann, sage ich mal, mit einer exklusiven Nischenmarke im Luxussegment war natürlich irgendwie doppelt herausfordernd.
Ja.
Und so haben wir dann, sage ich mal, im letzten Jahr uns strategisch nochmal neu ausgerichtet und vor allem auch neue Kompetenzen an Bord geholt in Form von, sage ich mal, Partnern, die aus dem Online-Bereich kommen, die aus dem Performance-Marketing kommen, um, sage ich mal, die Ausrichtung auch Richtung D2C zu lenken. Und ich sag mal genau rechtzeitig noch, im Prinzip zum ersten zum Lockdown, weil ansonsten würde es uns gar nicht mehr geben.
Also ich wollte gerade fragen, hätten war diese wir gar Umstellung, nicht so überlebt.
Ja.
Verzeih. Nee, ich wollte gerade fragen, war diese Umstellung tatsächlich zufällig im Jahre 2020 oder habt ihr einfach sehr schnell am Anfang reagiert und gesagt, okay, wir fahren alle Brücken hoch und gehen jetzt mal verstärkt auf online, weil es könnte sein, dass das dieses Jahr noch ganz wichtig wird?
Nee, wir haben das im Jahr im Prinzip, ich sag mal im Herbst 2019, als wir auch gemerkt haben, dass es so in der Form das Wachstum, dass wir das gar nicht leisten können, haben wir den Prozess im Prinzip schon losgetreten. Da war von Corona noch gar nicht die Rede. Also das war tatsächlich eine strategische Entscheidung fern von Corona, aber dann letztendlich doch zeitlich parallel und dann eben genau zum Start
im März. Absolut. Wie funktioniert das tatsächlich online? Weil die meisten Beauty-Produkte oder Kosmetikprodukte, die will man ja zumindest in der Hand gehabt haben oder vielleicht mal geöffnet haben, reingeguckt haben, vielleicht auch dran gerochen haben. Also ich finde persönlich auch dieser Geruch total, den Geruch total
ich
wichtig.
Ich auch. Und den Geschmack auf den Lippen.
Ja. Wie geht man das an? Das ist ja etwas, was auf den ersten Blick unüberbrückbar scheint.
Absolut. Deshalb bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war, im Offline-Handel zu starten, weil die Marke eine gewisse Bekanntheit dadurch erlangt hat und ja auch eine Verfügbarkeit. Also es geht ja letztendlich darum, das Produkt wirklich verfügbar zu machen und dadurch kannten es natürlich einige, aber es gibt natürlich Mechanismen im Online-Bereich, wie man diesem Thema auch entgegenkommen kann. Wir haben zum Beispiel die sogenannte Happiness-Garantie, dass wir einfach sagen, hey, du kannst innerhalb von 2 Wochen die Produkte auch zurückschicken, wenn sie dir nicht zusagen. So einfach, um dieses Risiko für die Konsumenten zu reduzieren, zu sagen, Mann, ich gebe jetzt aber hier nicht 50 Euro aus und dann hinterher finde ich es jetzt doch nicht so gut.
Ja.
Und das ist etwas, womit wir wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht haben, weil es kommen gar nicht viel Produkte zurück, aber es erleichtert einen natürlich und für uns als Marke, wir können nicht alles online abbilden. Wir versuchen zwar, so gut es geht, irgendwie die Farben darzustellen. Es gibt natürlich auch vom Make-up Sachets, dass man das testen kann, zu Hause mal auf der Haut, aber wir produzieren jetzt auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht diese kleinen Lippenstifte oder kleine Mascara oder wie auch immer, sondern wir versuchen das Produkt den Konsumenten so nah als möglich zu bringen, aber letztendlich dann eben auch durch die Happiness-Garantie zu sagen, hey, wenn's nicht passt, dann kannst du das an uns zurückschicken und es kostet dich nichts.
Und es gibt euch ja mittlerweile nicht nur in der Dachregion, sondern tatsächlich weltweit.
Ja, das gab es schon relativ früh, natürlich nur dann so ganz vereinzelt. Aber wir bauen jetzt systematisch weiter aus. Genau, sind gerade an Holland dran, Frankreich und Spanien. Asien wird ein sehr, sehr spannender Markt für uns und mein persönlicher Lieblingsmarkt, den ich schon immer angehen wollte. USA haben wir auch für Q4 jetzt auf der Agenda.
Wahnsinn. Also man kann sehen, auch wenn die Anfangssteps wohlbedacht waren, wird die Schrittlänge größer auf jeden Fall.
Ja, es ist online, es funktioniert auch alles schneller.
Genau.
Und es sind mehr Männer an Bord. Auch das merkt man, wir waren ja früher ein reines Frauenteam und jetzt sind wir da ein bisschen diverser aufgestellt, was natürlich großartig ist, weil unterschiedliche Kräfte wirken und wenn man die bündelt, dann geht das ab, sag ich mal.
Wie groß ist euer Team heutzutage?
Wir sind so aktueller ungefähr. Stand knapp 40.
Wow. Mhm. Mit Hauptsitz in Berlin, ne?
Genau, wir sitzen direkt am Hackeschen. Ich gucke raus auf die Straßenbahn, die gerade vorbei wird. Herrlich, in der Rosenstraße, genau. Und ich war 2 Eingänge weiter, war früher die TBWA und die MAB, wo ich früher gearbeitet habe. Yeah. So schließt sich der Kreis.
Schließt sich der Kreis. Und du bleibst sozusagen in deiner Hood, aber in einer, du kämpfst an einer anderen Front sozusagen.
Ja, genau, an der eigenen.
Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass dein Mann aus dem Musikbusiness kommt. Mm. Und das ist nicht untertrieben gewesen. Er ist ja, ich würde fast sagen, erfolgreicher und großer bekannter DJ, wenn man das so erzählen darf. Und das bringt natürlich mit sich, dass er wahrscheinlich auch gerade zu Zeiten, wo die Kinder noch sehr klein waren, viel unterwegs war, vermute ich jetzt mal.
Ja.
Ja. Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Was war so euer Abkommen?
Also er war eigentlich, um ehrlich zu sein, bis letztes Jahr im März viel unterwegs.
Ja.
Seitdem ist er viel zu Hause, sagen wir eigentlich immer. Ja, also dadurch, dass das von Anfang an ja so war, also selbst als wir uns kennengelernt haben und so, da fing das zwar bei ihm erst so ein bisschen mehr an, aber trotzdem war ich immer gewohnt, dass er unterwegs war und ich mag das. Ich muss sagen, ich bin eine der Frauen, ich mag das nicht, wenn man die ganze Zeit um mich rum ist. Ich brauche eigentlich so meinen Freiraum. Ich muss irgendwie so, ja, ich habe auch meine Freunde und so. Also ich finde das auch für eine Beziehung für mich, ich spreche immer nur für mich.
Ja.
Ich finde es total wichtig, dass man sich vermisst und vor allem, dass beide was machen, was sie erfüllt. Und dieses Glück bringt man ja dann auch wieder so in die Beziehung mit ein. Und als die Kids da waren oder Claire erstmal geboren wurde, war einfach klar, er wird unterwegs sein und ich muss einfach gucken, dass ich es eben auch mit einem Babysitter gelöst bekomme. Also wir hatten wirklich von Anfang an, dadurch, dass meine Eltern leider am Bodensee ja noch leben, leider, Gott sei Dank, leben sie noch am Bodensee, um Gottes Willen, aber so weit weg sind,
ja.
In meiner Heimat hatten wir jetzt diese Unterstützung nicht und von daher hatten wir aber Gott sei Dank dann irgendwie einen Babysitter von Anfang an, wenn es nicht ging. Aber wie gesagt, bei Kalea war das ja noch so ein bisschen anders und dann kam eben unsere wunderbare brasilianische Nanny, die mich da supportet hat. Und ich habe aber mit meinen Kindern, im Prinzip, es gab so immer diese eine Regel, Mama arbeitet viel, aber wenn wir dann das Wochenende haben, und Papa nicht da ist, dann machen wir auch nur auf, was wir Lust haben. Also das war so unsere goldene Regel. Wir haben uns auch selten wirklich festgelegt, mit wem wir uns um wie viel Uhr treffen. Am Anfang haben wir das so gemacht, haben gemerkt, es stresst uns total. Wir wollen frei sein und dieses Wochenende einfach so genießen. Und das war eigentlich immer ganz schön. Aber trotzdem war es natürlich, also ich musste das halt einfach alles organisieren. Aber das ging. Das war okay. Also, und dann haben wir also es war natürlich auch schwierig in der Ferienplanung, sage ich mal, dadurch, dass er jetzt nicht irgendwo war, wo man sagt, okay, jetzt sind Sommerferien, aber Kalea war ja damals auch noch nicht in der Schule, auch das war nochmal anders, ne? Wenn sie im Kindergarten sind, konnte man im Sommer irgendwie sagen, okay, komm, wir kommen jetzt mit nach Ibiza und sind dort einfach mal irgendwie 2-3 Wochen, ich arbeite von dort aus, aber mit dem Thema Schule kam natürlich auch das Thema Schulferien. Und das war mit ihm natürlich super schwer planbar.
Ja.
Ja.
Bist du oder seid ihr da mal auf Kritik gestoßen, so von außen, die gesagt haben, ihr arbeitet zu viel oder keine Ahnung.
Ja. Also das auch im engsten Kreis. Ich glaube, das muss man sich immer als Mutter sowieso, sage ich mal, und wenn man dann eben auch als Paar irgendwie, sage ich mal, so sehr aktiv ist. Aber ich versuche dann immer zu sagen, weißt du, ich werte auch nicht und urteile. Mhm. Und das Wichtigste ist, dass wir als Familie es gut miteinander haben und dass unsere Kinder immer wissen, sie stehen an erster Stelle. Und wenn irgendwas sein sollte, lassen wir auch alles dafür natürlich stehen und liegen. Aber wir arbeiten, wir haben beide auch Jobs, die uns einfach glücklich machen, die uns auch zu glücklichen Eltern machen. Und wir machen irgendwie Dinge, die wir toll finden und versuchen, die Kids da so gut es geht mit einzubeziehen. Also ob das jetzt, ich sag mal jetzt, seit mein Mann natürlich nicht mehr unterwegs ist, sondern im Studio, dann gehen die Kids auch mal mit. Oder unsere Tochter ist gerade versucht, so Vocals aufzunehmen mit ihm. Also wir haben sie immer eingebunden. Oder bei Und Gretel war mal eine super schöne Szene, da war von einer lieben Kollegin auch die Tochter da und dann wollten wir in den Raum und da saßen die Mädels und sagten so, nee, bitte raus jetzt, wir entwickeln hier gerade ein neues Produkt, wir können jetzt nicht gestört werden. So. Und ich, ja, das ist total süß und auch zu Hause merke ich einfach, ich komme manchmal rein und dann haben sie sich so Laptops aufgebaut und der Kleine spielt dann eben hier mein Geschäftspartner Tim, ich bin Tim und so und also das finde ich ist halt das Wichtigste und wenn, dass diese Firma ihnen nicht die Mutter nimmt oder dass dieser Job den Papa macht, den sie natürlich lange Zeit auch gar nicht verstanden haben. Also sie haben immer erzählt, Papa ist wieder in Urlaub geflogen, weil sie immer wenn er zum Flughafen ist. Genau, ja, genau.
Wenn du dir vorstellst, dass deine Tochter nochmal 10, 15 Jahre älter ist und sagt, Mama, ich würde gerne, ja, schreckliche Vorstellung teilweise, aber ich würde gerne gründen und ich will auch Kind und ich will Familie. Was kannst du mir raten? Was hast du so für Learnings aus deinem eigenen Leben, die du ihr vielleicht mitgeben würdest?
Also ich würde sie immer unterstützen, wenn das wirklich ihr Wunsch wäre. Ich würde es aber auf Herz und Nieren schon auch prüfen, ob es nur so eine Schnapsidee ist oder ob sie tatsächlich einfach sagt, hey, und sie bringt das auch alles mit, was ich ihr durchaus zutrauen würde. Aber Gott sei Dank will sie will unbedingt Schauspielerin werden und da stärke ich sie auch. Aber ich würde sagen, vom Gründen her, also das Wichtigste ist, sich immer auf die eigene Intuition zu verlassen. Und wenn man wirklich von dem überzeugt ist, was man machen möchte, dann findet man ganz viele Menschen, die einem folgen. Sich nie entmutigen lassen, ein Stück Naivität sich zu bewahren, das finde ich ganz wichtig. Gerade also, wenn man gründet, wenn man wüsste, was da alles auf einen zukommt, dann würde es, weiß ich nicht, ob es wirklich jeder machen würde. Mhm. Und das habe ich aber auch schon bei meinen Kindern. Ich habe auch gesagt, ich muss gar nicht alles wissen, was irgendwie auf mich zukommt. Ich will mich auch überraschen lassen und ich bin bereit dafür. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dass sie vielleicht im Gegensatz zu mir, das ist so ein Learning, eben auch mal innehält und mal kurz durchatmet und mal und sich auch vielleicht lobt und schaut und sagt, hey, das ist cool. Und nicht immer dieses weiter, nochmal, weiter und das auch noch und das auch noch und dann muss man das auch noch. Also das fände ich irgendwie schön für sie. Und dass sie das schlechte Gewissen, was man doch so sehr mit sich rumträgt, dass sie da von Anfang an einfach vielleicht versucht, das für sie in so eine Bahn zu lenken, mit der man ganz wunderbar umgehen kann. Und ich glaube, in 10, 15 Jahren ist das ja auch noch mal eine ganz andere Zeit. Ich bin gespannt, ob der Generation, die jetzt heranwächst, ob da so viele Unternehmer dabei sind oder Unternehmerinnen. Oder wie sich die Generation weiterentwickelt. Aber das würde ich hier definitiv mitgeben wollen auf dem Weg.
Das, was du gerade ansprachst mit dem auch mal innehalten, sich selbst auch mal zu loben, stolz zu sein und eben nicht nur oder zu häufig ein schlechtes Gewissen zu haben. Findest du, dass das eine typisch weibliche Eigenschaft ist?
Ja, also ohne jetzt in so einen Schubladen denken, aber es ist wirklich eine weibliche Eigenschaft. Es gibt sicherlich auch Männer, die so ticken, aber wir Frauen sind schon eher immer in diesem Beweisdruck, liefern wir uns immer aus. Also ich kann dazu ein wunderbares Beispiel nennen. Als ich noch in der Agenturszene war, weiß ich noch, da gab es irgendwie ein Personalgespräch, wurde befördert, ich bekam mir Gehalt und ich rief einen Freund von mir an und sagte, du glaubst es nicht, es ist so geil gelaufen und ich wurde befördert und weißt du was, jetzt zeige ich zeige, dass ich das alles wert bin. Ich werde es beweisen. Und dann sagte er so zu mir, Steffi, Moment, du hast das alles gerade bekommen, weil du es bewiesen hast. Ja. Und da dachte ich so, stimmt eigentlich. Aber warum hat man dann trotzdem dieses Gefühl? So.
Ja.
Und darum ordne ich es schon eher so ein bisschen, sage ich mal, der weiblichen Seite zu. Und das müssen wir für uns, da können auch die Männer gar nichts dafür, sondern das ist vielleicht auch ein Stück weit angeboren. Also ich erziehe ja nur auch einen Sohn und eine Tochter und ich behaupte mal, ich erziehe sie ja auch gleich und vor allem bei dem Sohn versucht man natürlich darauf zu achten, ne, als Frau, dass es ein wirklich toller Typ wird. Ja. So. Und der stellt sich aber hin bei allem, was der tut und sagt, hey Mama, das kann ich super. Da hat es noch gar nicht ausprobiert. Aber da sagt er schon, der ist überzeugt, er kann das. Und dann sage ich immer, woher weißt du denn, dass du das so gut kannst? Oh, ich möchte natürlich nicht klein machen, aber mich interessiert das einfach. Jetzt ist er halt erst 5, kann sich natürlich schon gut artikulieren, aber noch nicht so gut. Und sagt, ich weiß es einfach, ich kann das. So, das ist seine ganz logische.
Gesundes Selbstbewusstsein.
Ganz gesundes Selbstbewusstsein, ja.
Ja, also, super spannend eigentlich.
Ja.
Gerade wenn man natürlich von sich selber denkt, die kommen aus dem gleichen Haushalt, sind aus dem gleichen Ei geschlüpft, ne? Die bekommen noch irgendwie das Gleiche mit, aber.
Genau. Und die große Zweifel dann, wobei sie auch echt selbstbewusst ist, aber da sagt die dann bei manchen Dingen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Da sage ich, guck mal hier, dein kleiner Bruder, der sagt, er kann's, ist 4 Jahre jünger.
Ja.
Und kann's dann einfach auch, weil er's macht. Genau. Ja.
Wenn du jetzt so vergleichst, diese Anfangsphase, erstes Kind in der Gründungsphase, zweites Kind ein Jahr nach Launch und am Markt sein bekommen zu jetzt. Einige Jahre vergangen, viel entwickelt, viel verändert im Geschäft selbst, im Unternehmen selbst. Was sind heutzutage noch so Momente, die dich herausfordern, die dich mal strugglen lassen?
Business meinst du jetzt oder auch generell?
Beim Thema Vereinbarkeit von Kind und Familie.
Du, ich habe den Struggle immer noch sehr oft. Also ich bin ich würde mir wünschen, ich würde jetzt diese Corona-Situation für mich mehr nutzen, indem ich mich löse von meinen alten Vorstellungen, immer präsent sein zu müssen. Aber ja, da bin ich eben so krass, wirklich so konditioniert auch noch aus dieser Agenturwelt, wo man ja nur tatsächlich auch bis spät nachts oder früh morgens da war, um zu zeigen, ich bringe diesen Einsatz. Das ist eigentlich über, das ist total old fashioned, das weiß ich. Aber ich löse mich da so schwer. Aber es liegt auch daran, wir haben so ein schönes Büro und ich liebe es. Und ich liebe es einfach im Team zu arbeiten. Ich bin ja einfach jemand, der gerne dann dahin kann und irgendwie auf kurzen Dienstwegen und nicht alles immer irgendwie nur online machen muss. Von daher sage ich mal jetzt seit letztem Jahr, wir haben ja keinerlei Babysitter mehr, sondern haben wirklich jetzt das zusammengestemmt, weil eben mein Mann, wie gesagt, ja auch zu Hause ist und er mir den Rücken freigehalten hat. Und bei mir Homeoffice mit Kindern, also das war zum ersten Lockdown, leider gar nicht funktioniert hat, weil ich finde, das schlechte Gewissen war noch viel größer, wenn man zu Hause ist und ja, dann erst recht keine Zeit hat. Aber wenn ich hier bin im Büro, ist auch klar, Mama ist im Office. Und ich versuche jetzt, mich loszulösen und dann eben doch zu sagen, so, und ich fahre jetzt um 4 und hol den Kleinen von der Kita ab und dann, na gut, im Moment ist er hybrid, also im Moment ist ja eh immer noch mal alles irgendwie durcheinander und noch eine Challenge mehr, aber dieses, da so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit reinzubringen, das struggle ich natürlich trotzdem, weil es sind dann einfach Meetings, ich möchte dann dabei sein, ja, und so. Es ist nicht dramatisch, aber es ist was, mit was man einfach schon auch so jeden Tag konfrontiert wird, mal mehr, mal weniger, aber ja, gehört einfach auch dazu.
Hast du so kleine Routinen, die dir helfen, oder gehörst du eher zu dem Team, nee, nicht diese ganze Selbstoptimierung, ich kann nicht noch mehr kleine Aufgaben morgens vor 5 Uhr bewältigen?
Genau, also ich gehöre tatsächlich nicht zu diesen Selbstoptimierungsfrauen und hier noch ein Buch und da schreibe ich ja noch was auf und 5 da, ich weiß gar nicht, wann ich es machen soll. Nee, also ich habe aber zu mir eine relativ gute Connection und führe dann mal lieber so ein kurzes Selbstgespräch oder mache mal schnell so eine Atemübung. Versuche mal ganz schnell irgendwie mich so auszuklinken, wieder so zu fokussieren und lade mich selber eigentlich auf. Also das ist Gott sei Dank bei mir so, das kann ich irgendwie, genauso wie ich irgendwie Selbstheilungskräfte, wenn dann mal was ist, versucht zu aktivieren, dann ja, mache ich das mit mir und dann bin ich auch irgendwie wieder am Start und dann, ja.
Ich habe gelesen, okay, jetzt wo du gerade nochmal eben Corona ansprachst und überhaupt die aktuelle Situation, ich habe gelesen, dass ihr 500.000 Euro in 50-Euro-Gutschein an das Gesundheitswesen oder an Mitarbeiter im Gesundheitswesen, ja, ich weiß nicht, verlost habt oder verteilt?
Verschenkt, ja, genau.
Kannst du das mal genauer aufklären?
Genau, das haben wir vor 2 Wochen gemacht. Das war eine super schöne Aktion, weil wir uns überlegt haben, wie kann man denn einfach mal Danke sagen. Und es war auch so ein bisschen ausgelöst in den Tagesthemen und überall sah man ja auch diese Berichte von wirklich Menschen aus den Pflegeberufen, wie sie sich einfach jetzt seit über so einen langen Zeitraum hinten anstellen. Und wir arbeiten ja auch mit The Fabulous Franzi zusammen, kennst du sicherlich auch. Ja. Ganz, 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 ganz toller Mensch. Und mit Franzi haben wir damit als Erste drüber gesprochen, haben gesagt, du pass mal auf, wir wollen Danke sagen. Und ich meine, wie können wir als Brand Danke sagen? Ja, indem wir natürlich irgendwie unsere Produkte verschenken, sage ich mal. Aber ja, es wäre jetzt auch anmaßend gewesen, die Produkte selber auszuwählen. Deshalb hatten wir halt überlegt und haben gesagt, hey, wir möchten, es ist doch in unserer DNA drin, Gutes zu tun. Und wir möchten dir, die du jetzt im Prinzip so lange über, nicht nur an deine Grenzen, sondern über deine Grenzen hinaus gearbeitet, gelebt, alles gegeben hast, einfach mal Danke sagen und dir eine kleine Zeit etwas für dich schenken. Tu dir was Gutes, ja, du suchst dir einfach aus, was dir gut tut und in dem Augenblick, wo du dir vielleicht die Maske abnimmst und du kannst dir ein Lipgloss drauf machen oder ein schönes Make-up oder wie auch immer, es ist so ein Moment, den wir als Marke dir schenken können. Und da wollten wir auch überhaupt nicht kleinlich sein, sondern haben wirklich gesagt, hey, wir setzen jetzt wirklich mal 10.000 Gutscheine an und 50 Euro ist eben auch so ein Wert, nicht gekoppelt an irgendwelche Mindestbestellmengen, wo man sich auch wirklich schon was Schönes aussuchen kann. Und dann haben wir das riesengroße Glück erfahren, dass wir ganz, ganz viele Supporter für diese Aktion gewonnen haben. Also man sah das, das war eine irre Reichweite letztendlich, die über ganz tolle Influencer, ist auch natürlich ein schwieriges Wort, aber Menschen, die da tatsächlich auch in der Öffentlichkeit stehen, die sich bereit erklärt haben, auch zu sagen, hey, schaut bei Und Gretel und holt euch diese Gutscheine. Und es war so ein Wahnsinnsfeedback. Und ehrlich gesagt, wir sind die Aktion ja am Sonntag gestartet und Mittwochmorgen haben wir die Aktion dann im Prinzip für beendet erklärt. Wir haben schon hinter den Kulissen ein paar mehr natürlich auch verschenkt, weil ja, wir gar nicht so einen radikalen Cut machen mussten, aber irgendwann, also auch als immer noch kleineres Unternehmen, muss man natürlich dann auch einen Cut machen. Und ja, das war ganz toll. Und noch immer, also ob es dann Postings waren oder wir haben persönliche Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, oh, ich habe mich schon lange nicht mehr so gewertschätzt gefühlt oder es hat mir gut getan und herzlichen Dank. Also das war überwältigend und ja, das war sehr, sehr schön. Das hat sehr, sehr gut getan und eben auch nicht aufgesetzt, sondern es wurde tatsächlich auch sehr authentisch wahrgenommen, weil es einfach, wie gesagt, in unserer DNA ist und wir so eine Marke eben sind. Ja.
Und jetzt hast du so lapidar gesagt, kleineres Unternehmen, also wenn man im Wert von 50 Millionen Euro, halbe Million Euro sowas verschenkt, in Anführungsstrichen, dann könnte man natürlich es naheliegen zu denken, okay, ihr habt es geschafft, ihr seid durch. Morgen kannst du Urlaub fliegen, wenn man es könnte.
Ach, schön, genau. Gott sei Dank ist noch nicht so weit jetzt hier mit der Firma. Nein, nein, aber wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall, klar.
Und wohin darf dieser Weg noch gehen? Also ich habe so überlegt, du hast vorhin gesagt, dass die Produktion so ungefähr ein halbes Jahr dauert von neuen Produkten. Mhm. Und ihr seid natürlich auch ein Produkt, das sehr an Trends gebunden ist irgendwo. Mhm. Also je nachdem, welche Farbe nächstes Jahr im Sommer wieder angesagt ist, ändern sich vielleicht auch die Lippenstiftsorten und so weiter und so fort. Was ist so deine Vision? Wie schnell könnt ihr reagieren? Wie beobachtet ihr diese Trends?
Wir sind sehr vorschauend, aber es ist ja auch so, dass wir, ich sag mal, wir machen jetzt auch nicht jeden Trend nur des Trends willen mit, sondern es gibt einfach Produkte, die wir finden, die einfach wichtig sind. Und wenn jetzt zum Beispiel eine neongrüne Mascara plötzlich der Trend ist, dann bin ich mir nicht so sicher, ob wir den Trend jetzt mitmachen würden oder ob wir da nicht einfach sagen würden, hey, wenn du die jetzt mal für ein paar Wochen benutzen möchtest, kauf sie dir gerne. Wir können sie gerade nicht anbieten. Also bei uns ist ja schon auch wirklich wohlweislich überlegt, wie erweitern wir das Sortiment. Aber wir, ja, also ich sag mal, das Ziel, wenn du sagst, wo möchten wir irgendwie hin? Ich möchte natürlich, dass sich Menschen nur noch mit Unkretel schminken. Ja. Das kann man natürlich mit dem heutigen Sortiment auch schon machen. Und ich möchte Unkretel gerne wirklich allen Menschen zugänglich machen. Das heißt also, ich will die Verfügbarkeit erhöhen, dass man wirklich, egal ob man jetzt auch auf dem Land lebt, ob man dann online bestellt oder ob es dann wunderbar einen Händler gibt oder wie auch immer. Und am liebsten natürlich die ganze Welt damit ein Stück weit besser und schöner machen.
Ja, das ist genau die richtige Mission und ich finde eure Produkte sagenhaft. Es lohnt sich echt, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, weil ich glaube, ihr braucht gar nicht so viele Pro-Argumente. Es reicht schon, wenn man sich die Konkurrenz anguckt und sieht, was andere da so verwenden und was man sich da tagtäglich auf die Haut schmiert, also direktermaßen auf den Körper gibt.
Ja, das größte Organ. Also das muss man tatsächlich sich immer mal wieder vor Augen halten. Und spätestens interessanterweise natürlich auch, wenn man ein Kind bekommt, ne, hat man ein ganz anderes Bewusstsein. Also ich weiß nicht, wie oft dieser Spruch von mir zitiert wurde. Das hatte ich mal kurz nach Indigos Geburt. Genau, es war das erste, hatten wir das Interview mit Spiegel für das Heft. Ja. Und dann habe ich irgendwie den Satz gesagt, mit Unkretel kann man ruhigen Gewissens sein Baby und sein Kind auch küssen. Es ist einfach so. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen und dann doch lieber sagen, hey, es muss ja nicht viel sein, aber es muss das Richtige sein.
Ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Sag noch einmal zusammenfassend, wo man euch findet, wenn man auf den Geschmack gekommen ist und euch noch nicht kannte.
Also uns findet man natürlich bei uns in unserem eigenen Online-Shop unter www.undgretel.com. Und über die Seite, da sieht man auch, wo unsere ganzen wunderbaren Händler sind, ob das die kleine Theatina in München ist oder das KDW oder das Alsterhaus. Wir sind auch in wunderbaren Hotels wie Schloss Elmau oder Heiligendamm und haben aber natürlich auch noch diverse andere Online-Partner.
Super. Also ich finde eure Geschichte oder deine Geschichte vor allem deswegen so wunderbar, weil sie einmal beinhaltet, dass sie sich Geduld auszahlt am Anfang. Ja. Wenn man daran glaubt, dann muss man durchhalten.
Genau, nie aufgeben.
Und dass man in all dem etwas Großes schaffen kann, was wirklich die Welt ein Stückchen besser machen kann und zwei Kinder parallel wuppen kann. Und auch schön, jetzt so rückblickend zu sagen mit dem letzten Jahr, dass sich dieser Vorschuss, den dein Mann dir in der Zeit geschenkt hat, sich vielleicht gerade zurückholt irgendwie.
Du sagst
auf eine gewisse Art und Weise.
Du sagst
also natürlich würde ich ihm natürlich auch was anderes wünschen, aber wer weiß, wo es hingeht.
Du, als Familie hatten wir dann so viel Zeit, das hatten wir so noch nie. Also es gibt ja immer, es hat immer alles zwei Seiten. Und wie du es sagst, und es ist auch mal schön, genau, dann ihm jetzt ein Stück weit den Rücken frei halten zu können. Und
alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit.
Steffi, ich danke dir sehr für deine
Nora,
Zeit.
Nora, vielen Dank. Ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Ja, viel Erfolg weiter.
Alles Liebe.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kleiner Side-Fact an dieser Stelle nachgeschoben, den Stefanie schon sehr oft erzählt hat, aber auf den wir jetzt gar nicht so konkret eingegangen sind. Der Name und Gretel ist nicht nur deswegen so clever gewählt, weil er mir als Mutter, die sich immer mehr mit dem Thema Märchen beschäftigen muss, in Anführungsstrichen, sofort hängen bleibt, oder weil er irgendwie beschreibt, wie eine Märchenvorstellung Wirklichkeit werden kann, sondern vor allem, weil im Märchen Hänsel und Gretel, Hänsel für die Ratio und Gretel für die Intuition steht, mit der sie beide Kinder rettet. Also hört auch ihr doch einfach mal auf eure Intuition, seht nach, was Gretel so in ihrem Körbchen, also ich meine ihre Kosmetik an guten und gesunden Zutaten hat und schaut euch selber um auf www.undgretel.com oder auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch ein Abo, Like, Kommentar oder eine Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen und auf Instagram findet ihr mich unter mumpany_podcast. Bis dahin, eure Nora.